bisschen besser machen. Aber wir lassen es. Wir sind heute Morgen in Lukas Kapitel 24. So, wenn ihr eure Bibeln habt, bitte dahin aufschlagen. Guten Morgen, frohe Ostern. Lass mich für uns kurz beten. Danke, Jesus, für diese gute Nachricht. Du bist wahrhaftig auferstanden. Und wir feiern diese Tatsache heute Morgen. Wir danken dir, dass du auferstanden bist, dass das Grab leer ist. Herr, was für eine gute Botschaft. Hilf uns, diese Botschaft heute Morgen zu verstehen. In deinem Namen. Amen. Lukas Kapitel 24, wir wollen den Vers 1 bis 12 lesen. Am ersten Tag der Woche aber kamen sie am frühen Morgen zum Grab und brachten die wohlreichenden Gewürze, die sie bereitet hatten, und noch etliche mit ihnen. Sie fanden aber den Stein von dem Grab weggewälzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie deswegen ganz ratlos waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Gewändern bei ihnen. Da sie nun erschrachen und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war, und sagte: Der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte, und sie kehrten vom Grab zurück und verkündigten das alles den Elfen und allen übrigen. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, die dies den Aposteln sagten, sie und die übrigen mit ihnen. Und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab, bückte sich und sah nur die leinenen Tücher da liegen. Und er ging nach Hause, voll Staunen über das, was geschehen war. Im Jahr 1815 fand eine der größten Schlachten in der Geschichte Europas statt. Die Schlacht von Waterloo. Auf der einen Seite standen die Briten und die Preußen und auf der anderen Seite Napoleon und die Franzosen. Und diese Schlacht sollte über das Schicksal Europas für die nächsten 100 Jahre entscheiden. Es ist ein beeindruckendes Schlachtfeld da in Belgien, da man auch besichtigen kann. Und wenn man dort steht, erschaudert man bei dem Gedanken an die Tausenden von Männern, die auf diesem Feld in Belgien ihr Leben verloren. Man kann sich die Gefühle und Gedanken in London und auch in Berlin vorstellen, während man weiß, dass diese große Schlacht stattfand. Die Spannung muss groß gewesen sein, da die Kommunikationsmittel wie heute nicht gab. Sie kommunizieren mit Lichtern und Fahnen und ein langsamer Prozess, der oft zu Laserfehlern führte. Und genau das ist passiert. Ein Schiff fuhr an einem Aussichtsturm an der englischen Küste vorbei und überbrachte die Nachricht, dass ein großer Sieg errungen worden war. Napoleon war besiegt worden. Wellington, der Befehlshaber der Briten, hatte gesiegt. Zusammen mit seinen preußischen Verbündeten hatte er Napoleon besiegt und Europa war in Sicherheit. Doch als das Schiff das Signal gab, könnte man von dieser großartigen Nachricht nur noch Folgendes lesen: Wellington besiegt. Das Herz des Mannes, der das Signal las, muss bei der Nachricht gesunken sein. So wie das Herz der Jünger und der anderen Anhänger Jesu bei der Nachricht von Jesus Tod. Die Hoffnung der letzten 3 Jahre lagen für die Jünger in diesem Moment im Grab. Ein neues Reich der Gerechtigkeit lag im Grab. Ein Freund und ein Lehrer lag im Grab. Und für sie war die Welt nicht mehr dieselbe. Die Zukunft sah düster aus für diejenigen, die Jesus gefolgt waren. Und die Jünger hatten begonnen, die 5 Phasen der Trauer zu durchlaufen, während sie alles vorbereiten, was in den letzten Tagen, oder verarbeiten, was in den letzten Tagen geschehen war. Zuerst Verleugnung, dann Wut, Verhandeln, Depression und Akzeptanz. Und niemand kann diese Geschichte lesen und nicht mit den Jungen und den Frauen mitfühlen. Sie haben ihn geliebt. Sie haben 3 Jahre mit ihm verbracht, Tag und Nacht. Und jeder Mensch trauert anders über einen Verlust. Für die Frauen bestand die beste Möglichkeit, ihre Liebe zu Jesus auszudrücken und den Prozess der Trauer in ihrem Herzen zu verarbeiten, darin am frühen Sonntagmorgen zum Grab zu gehen und sich um seinen Leichnam zu kümmern. Da begegnen wir uns, diese Frauen im Text. Sie hatten das nicht am Samstagmorgen tun können. Samstag war Sabbat gewesen. Der Leichnam Jesu war am Freitagnachmittag schnell vom Kreuz abgenommen und in das Grab gelegt worden. Und die eigentliche Arbeit, sich um seinen Leichnam zu kümmern, musste bis ersten Tag der Woche warten. Und so warten sie ab und hielt den Sabbat ein. Kannst du für diesen Sonntag, Samstag vorstellen? Kannst du dir die Gefühle und Gedanken vorstellen, die ihnen durch den Kopf gingen? Viele von ihnen dürfte es eine schlaflose Nacht gewesen sein, während sie darüber nachdachten, was sie am nächsten Tag tun würden. Und wir können sehen, wie sie aufstehen, wenn es noch dunkel ist, ihre Sachen zusammenpacken und sich an dem verabredeten Ort treffen, bevor sie gemeinsam zum Grab aufbrechen. Wer waren diese Leute, die früh am Morgen aufstanden, um zum Grab zu gehen? Es waren die Frauen, die Jesus folgten. Wir haben in Vers 10 gelesen, das ist Maria Magdalena, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus und andere Frauen mit ihnen waren. Und Markus berichtet uns, dass sie auf dem Weg dorthin darüber sprachen, dass der Stein, der ja vor das Grab gerollt worden war, immer noch da sein würde. Wie sollten sie den Stein wegrollen? Aber wir lesen hier, als sie sich dem Ort nähern, an dem Jesus begraben ist, sehen sie, dass der Stein bereits weggerollt ist. Er ist zur Seite geschoben worden. Und das müsste ein absoluter Schock für sie gewesen sein. Sie erwarten Soldaten. Sie erwarten einen schweren Stein im Weg. Und doch waren beide Hindernisse nicht mehr da. Von meinen Augen sehe ich, wie sie vorsichtig ihren Köpfe in den ausgehöhlten Felsen stecken und über alle die Dinge nachdenken, die dies möglich gemacht haben könnten. Und was finden sie zu ihrem Erstaunen? Sie finden keine Leiche. Das Grab ist leer. Und Lukas erzählt uns hier im Text, dass sie ratlos waren. Sie können sich nicht erklären, was geschehen war. Und so geht es auch vielen Menschen, wenn es um die Auferstehung geht. Sie können sich oder wollen nicht verstehen, was ist hier geschehen. So, sie denken andere Gründe aus, warum es nicht wahr sein kann. Es gibt eine Theorie, die besagt, dass sie zum falschen Grab gegangen sein müssen. Nein, Lukas hat uns gerade in Lukas Kapitel 23, Vers 55 erzählt, dass die Frauen genau sahen, wo Jesus begraben worden war. Es gab keine Verwirrung. Sie wussten genau. Und wenn das wahr wäre, hätten die religiösen Leiter auf das Grab mit dem Leichnam gezeigt und gesagt, seht, er ist hier. Das ist nicht passiert. Es gibt auch eine andere Theorie, die besagt, dass die Auferstehung nur ein Wunschdenken der Menschen war, die Jesus folgten. Okay, lass uns darüber nachdenken. Waren diese Frauen von einem leeren Grab überrascht? Ja, das waren sie. Sie haben sich sowas nicht ausgedacht. Sie dachten wirklich, er sei tot. Warum hätten sie sonst die Gewürze mitgebracht? Zweitens war dies kein Wunschdenken der Jünger und Frauen. Denn viele von ihnen würden ihr Leben für ihr Glauben später geben. Und sie wussten, dass es nur ein Wunschgedanke war. Warum würde man sein Leben dafür opfern? Andere sagen, das Grab sei ausgeraubt worden. Wirklich? Ein paar Fischer. Und wir wissen von der Geschichte in der Bibel, wie gut Petrus mit einem Schwert war. Er wollte jemanden enthaupten und hat nur das Ohr mitgenommen. Er war kein ausgebildeter Soldat. Sie hätten diese ausgebildete Soldat hier nicht überfallen können. Die Kritiker des Wort Gottes verstehen die Bedeutung der Auferstehung. Deswegen greifen sie auch die Auferstehung an. Paulus sagt in 1. Korinther Kapitel 15, Vers 14, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich. Und vergeblich auch euer Glaube. Schon krasse Worte von Paulus. Die Auferstehung, die wir heute feiern, ist der Eckstein unseres Glaubens. Sie ist nicht irgendeine nette Theologie, die irgendwelcher Professor beim Seminar ausgedacht hat. Sie bringt uns Hoffnung. Sie ist das Fundament, auf dem alles, was wir als Christen glauben, aufgebaut ist. Die Auferstehung ist eine historische Tatsache, auf die wir auch unser Leben aufbauen und unsere Hoffnung setzen können. Deshalb ist Ostern der wichtigste Feiertag in unserem Kalender als Christen und nicht Weihnachten. Wir sehen hier, dass die Auferstehung Jesu eine Tatsache ist, die der Himmel zuerst durch die Engel verkündet hat. Habt ihr das gemerkt hier in dem Text? Als die Frauen da ratlos standen, lesen wir, dass zwei Engel dort ausstanden. Wir sehen, dass die Frauen beim Anblick der Engel Angst bekommen. Sie fielen auf ihr Gesicht. Und die Engel stellen die Frauen eine interessante Frage. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Großer Fragezeichen. Die Engel sind hier nicht sarkastisch. Aber es liegt ein fragender Ton in ihrer Stimme. Was machst du hier? Sie hätten wissen sollen, dass er nicht hier ist. Ein guter Jude würde nie lange auf einem Friedhof aufhalten. Friedhöfe sind unrein. Wo ist denn Jesus? Die Engel sagen uns, er ist auferstanden. So wie er gesagt hat, dass er von den Toten auferstehen würde. Und die Engel zitieren Jesus' eigene Worte in Lukas Kapitel 9, Vers 22. Als Beweis für die Frauen. Ihr habt es doch gehört. Ihr wusstet, dass dies geschehen würde. Weil er sagte, dass dies geschehen würde. Der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Irgendwie ist dieser Nachricht vorbeigegangen. Und ich liebe aber die Worte hier im Text. Als die Engel sie daran erinnerten, was Jesus zu ihnen gesagt hatte, wir lesen, sie erinnerten sich an seine Worte. Kannst du wirklich das sehen? Oh, stimmt, er hat das doch gesagt. Was für ein freudiger Moment das für die Frauen gewesen sein, als ihnen klar wurde, dass tatsächlich geschehen war. Als ihre Ratlosigkeit mit der Erkenntnis verschwand, er lebt. Und das ist die Nachricht, die unser Leben verwandelt. Wenn die geistigen Scheuklappen abfallen und wir erkennen, dass er wahr ist. Er ist lebendig. Seht ihr, die Nachricht, dass Jesus lebt, verwandelt Angst in Mut. Sie verwandelt Kummer in Freude. Sie verwandelt irdische, hoffnungslose Frage wie, was mag ich überhaupt auf dieser Erde? In ewige, lebensspendende Antworten wie, das hier ist nicht alles. Aber es gibt ein Leben nach dem Tod. Ein Leben, das ich in der Gegenwart Gottes und in der Vollkommenheit des Himmels verbringen werde. Es bewegt uns, auch zu bezeugen, dass er lebt. Es bewegt uns dazu, diese gute Nachricht, diese Evangelium mit anderen zu teilen. Und das ist genau die Reaktion dieser Frauen. Nach Vers 9 verkünden sie den Jüngern und alle anderen, die noch in ihrer Ratlosigkeit saßen, die frohe Botschaft, er lebt. Wir haben diese Männer, die zu den engsten Vertrauten Jesus gehörten, auf die Nachricht reagiert. Sind sie aufgesprungen und haben gesagt, ja, wir haben es gewusst. Endlich. Nein, wir lesen, dass sie dachten, die Frauen würden Märchen erzählen. Märchen wie die der Gebrüder Grimm. Ich lese hier die Reaktion der Jünger und ich bin erstaunt. Sie waren die ganze Zeit bei ihm gewesen. Sie haben jedes Wort gehört, das er sagte. Und doch haben sie nicht wirklich zugehört. Deshalb sagt Jesus oft zu uns in seinem Wort, wer Ohren hat zu hören, der höre. Denn unsere geistlichen Ohren sind oft taub. Sie sind taub zu das, was Gott zu uns sagen möchte. Und wir werden hier wund auf die Jünger. Aber sind wir besser? Ich nicht. Wie oft passiert das in meinem Leben? Doch Gott, du hast das doch gesagt. Stimmt. Aber das Zeugnis der Frauen bewegte Petrus' Herz. Er musste wissen, ist es wirklich wahr? Ist das Grab wirklich leer oder haben sich die Frauen das nur ausgedacht? So lesen wir, dass er zum Grab lief. Es ist interessant, im Johannesevangelium lesen wir, dass Johannes mit ihm lief und dass er das Grab auch zuerst erreichte, weil er, schreibt er, jünger als Petrus war. Wir konkurrieren als Männer immer. Sogar bei der Auferstehung. Frauen sind die Ersten, die glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und die Männer glauben es nicht und konkurrieren miteinander. Welches ist das klügere Geschlecht? Ich schäme mich. Als Petrus ankommt, lesen wir, dass er hineinschaute. Was hat er gesehen? Die Leinen, die um den Leichnam Jesu gewickelt war, lagen noch genauso, wie sie waren. Jesus brauchte bei der Auferstehung keine Hilfe, um herauszukommen. Er ging durch die Leinen, die um seinen Körper gewickelt waren, als ob sie nicht da wären. Und es war nicht so, dass er dort stand und darauf wartete, dass der Grab geöffnet wurde. Stell mal vor, Jesus knopft und wartet auf die Engel. Das ist nicht so geschehen. Wir lesen, dass Jesus durch Wände gehen und nach der Auferstehung plötzlich erscheinen konnte. Nichts hat ihm aufgehalten, aufzustehen. Kein Grab, keine Kleidung, nichts. Wisst ihr, die Öffnung des Grabes war nicht um Jesu willen, sondern um unseren. Es ist eine Einladung zum Hineinsehen, zur Prüfung der Beweise. Gott musste die Auferstehung nicht so verstecken. Es war nicht so, hey, ich möchte das in Geheimnis tun. Mal gucken, ob sie das checken. Nee, er hat das Grab geöffnet. Er wollte, dass alle reinkommen und alle hineinschauen und sagen, er ist tatsächlich auferstanden. Er ist nicht mehr hier. Und wie hat Petrus auf all das reagiert? Er war erstaunt. Ostern hat etwas Erstaunliches an sich. Wenn man darüber nachdenkt, es sollte uns in Erstaunen auch versetzen. Es sollte uns veranlassen, es zu untersuchen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Jesus seinen Jüngern erschienen wurde. Es ist nicht, dass die Engel und die Frauen die einzige Zeugnis für die Tatsache der Auferstehung sind. Der Apostel Paulus schreibt selbst in 1. Korinther Kapitel 15, von Vers 3 bis 8, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben worden ist, und dass er auferstanden ist am dritten Tag, nach den Schriften, und dass er zum dem Petrus erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtliche Aposteln. Zuletzt, schreibt Paulus, aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Paulus selbst hat die Auferstehung, die auferstandene Jesus gesehen. Es waren echte Menschen mit echten Namen und einem echten Leben, die von der Auferstehung überzeugt und verändert wurden. Es waren keine Menschen, die einen Grund hatten, darüber zu lügen oder ein Märchen zu erzählen. Es waren Männer und Frauen, deren Zeugnis von einem auferstandenen Jesus auch vor Gericht Bestand gehabt hätte. Und deren Leben war nicht mehr derselbe, nachdem sie dem auferstandenen Herrn begegnet waren. Seht, ein großer Sieg war errungen worden. Der Tod könnte ihn nicht im Grab halten. Und das hat alles verändert. Viele Menschen verstehen die Osterbotschaft nicht. So wie jene Auskuck in England an jenem Sommertag in 1815. Die Botschaft lautet nicht Wellington besiegt. Die Botschaft lautete, Wellington hat Napoleon besiegt. Das ist ein großer Unterschied. Das ist ein weltveränderter Unterschied. Dieser Sieg prägte Europa für die nächsten 100 Jahre bis zum Ersten Weltkrieg. Und der Sieg, den Jesus errungen hat, prägt den Lauf der Weltgeschichte nicht nur für 100 Jahre, sondern für die Ewigkeit. Und wir glauben an Wellington und von Blücher's Sieg bei Waterloo. Wir können nach Belgien fahren und die Schlachtfeld sehen. Wir können auch zu einem leeren Grab gehen. Ich war leider noch nicht in Israel. Es gibt eine Kette von 2000 Jahren des Zeugnisses, die mit diesen Engeln begann, zu den Frauen und dann zu den Jungen und jetzt bis uns erreicht. Dieses Zeugnis klingt immer noch laut und deutlich. Was sucht ihr? Das Leben bei den Toten. Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Und diese Tatsache endet alles. Lassen wir zu, dass diese Tatsache, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, unser Denken über unsere Sorgen und Hoffnungen beeinflusst? Unsere Sorgen sind oft Dinge, die wir in keiner Weise kontrollieren können. Unsere Hoffnungen werden in diesem Leben oft enttäuscht. Aber im Licht der Auferstehung können wir die Sorgen dieses Lebens mit einem leichten Griff festhalten und erkennen, dass sie im Licht der Auferstehung von geringer Bedeutung sind. Nicht von kleiner Bedeutung, aber von geringerer Bedeutung. In der Auferstehung werden unsere größten Hoffnungen erfüllt, weil Jesus den Sieg über den Tod errungen hat. Wir werden leben, weil er lebendig ist. Leben wir so, als ob er wirklich lebend ist? Oder ist die Auferstehung nur ein nettes Stück Theologie, das wir ihr hin und wieder rausholen, wie feine Porzellan? Nur wenn die guten Gäste kommen. Nur wenn wir irgendwas wirklich beweisen müssen. Oder verändert diese Tatsache unser Leben? Die Auferstehung sollte unsere Lebensweise verändern. Sie sollte die Art und Weise verändern, wie wir unsere Berufe betrachten. Und die Motivation, die wir für unsere Berufe haben. Wir sind nicht dazu aufgerufen, unsere Arbeit gut zu machen. Aber unser Beruf ist nicht der Sinn unseres Lebens. Eine Beziehung zu einem lebendigen Erlöser ist Sinn unseres Lebens. Und da finden wir unsere größte Erfüllung. Die Auferstehung sollte die Art und Weise ändern, wie wir unsere Kinder erziehen. Du erziehst anderen Menschen, die verstehen müssen, was die Auferstehung bedeutet. Auch sie brauchen diese Hoffnung. Die Welt ist dunkel und hoffnungslos genug. Aber als Christen haben wir durch die Auferstehung eine Botschaft der Hoffnung für uns selbst, aber auch für diejenigen, die Gott in unser Leben gestellt hat. Es ist eine Botschaft, an die wir ständig erinnert werden müssen, besonders wenn wir die Schmerzen des Erwachsenwerdens in dieser gefallenen Welt erleben. Die Auferstehung sollte die Art und Weise verändern, wie wir Gott verehren und auch wie wir über ihn denken. Er ist kein Toter, sondern ein lebendiger Gott. Er ist ein Gott, der hört und zu uns spricht, auch heute noch. Er ist ein Gott, der für uns einen Ort vorbereitet, an dem wir auch bei ihm sein können. Die Auferstehung von Jesus ändert alles. Er ist nicht tot. Er ist lebendig und er bewohnt immer noch einen Körper. Einen auferstandenen Körper, aber immer noch einen Körper. Seine Auferstehung ist ein Vorläufer für unsere Auferstehung. In 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2 schreibt Johannes: Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Seine gegenwärtige Realität ist unser ewiger Zukunft. Auch wir werden aus dem Grab auferweckt und werden ein neuer Körper erhalten. Sein Sieg wird bei seinem zweiten Kommen auch unser Sieg sein. Wir werden den Staub der Erde verlassen und mit ihm vereint sein. Ostern ist ein kostbares Fest. Es ist ein wertvoller Tag, an den man sich erinnert, den man feiert und über den man sich freuen sollte. Bitte verstehe die Osterbotschaft nicht falsch. Wellington ist nicht besiegt. Jesus ist Sieger. Die Auferstehung fordert uns auf, sie zu prüfen, aber auch darüber nachzudenken und zuzulassen, dass sie unser tägliches Leben und unsere Beziehung zu Gott auch verändert. Ostern erinnert uns daran, dass wir Hoffnung haben und dass wir unser Leben auf diese Hoffnung aufbauen können. Er ist wahrhaftig auferstanden. Lass uns aufstehen und beten. Herr, wir danken dir für diesen Sieg. Herr, ich bitte dich für unser Herzen, dass wir diesen Sieg und die Tatsache, dass wir das wirklich verstehen, Jesus. Dass wir erlauben, dieser Sieg unser Leben zu verändern. Heute, morgen und übermorgen. Du bist wahrhaftig auferstanden. Ja, und wir sagen danke. Und dass wir dich lieb haben. Wir haben dich tatsächlich lieb, Jesus. Geh du vor uns in dieser Woche. Segne du uns mit deiner Gegenwart. Dein Name. Amen.